Da hört man schon, es ist Wagner, den wir da gerade gehört haben. Genauer gesagt war das Siegfried. Und der Siegfried ist direkt von der Oper zu uns ins Studio eingeflogen, möchte ich bald sagen. Guten Tag, das war nämlich die Stimme von Stefan Finke. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir sind also ganz gespannt für alle, die noch nicht da waren, nicht die Chance gehabt haben. Aber wir haben auch die Möglichkeit, jetzt mehr zu erfahren über diese Produktion. Die neue oder zweite Auflage des Rings hier in Melbourne, der heimlichen Klassikhauptstadt Australiens. Stefan Finke ist einer der großen Stars der Produktion. Und erst nochmal willkommen hier in Melbourne. Es ist ja nicht das erste Mal.
Ja, danke sehr. Nee, es ist das zweite Mal, dass ich hier bin und ich habe mich sehr gefreut, zurückzukommen. Es ist immer schön, wenn man so weit von zu Hause wegfliegt, dann in irgendeine Stadt zu kommen, irgendwo hinzukommen, wo man sich bereits auskennt, wo man nicht erst suchen muss, sondern mit schönen Erinnerungen weiß, wo man hin und her will.
Was wir gerade dort gehört haben, das war eine Aufzeichnung von der Oper in Seattle. Da haben Sie auch die gleiche Rolle gesungen. Sie haben gesagt, Sie haben eine ganz besondere Verbindung zu dieser Aufführung.
Also nicht unbedingt eine ganz besondere Verbindung, aber ich betrachte diese Produktion, die wir vor 3 Jahren in Seattle gemacht haben, als eigentlich die schönste Ringproduktion, die ich gemacht habe, von denen ich glaube 22 sind es inzwischen.
Sie haben Ihren Jahrestag, habe ich nachgeschaut, 10 Jahre Siegfried. 2006 war wohl das erste Mal, 10 Jahre die gleiche Rolle.
10 Jahre diese Rolle. Es war ganz interessant. Ich habe vor 10 Jahren bei dem Rollendebüt in Köln in der Produktion von Robert Carson habe ich einen Bühnenunfall gehabt und da kam ein anderer Kollege zu mir hin und sagt, das wird dich begleiten. Ich garantiere dir, es ist jetzt so viel passiert um diese Rolle herum, die wird dich lange begleiten. Da wirst du viel Geld mitmachen, damit wirst du um den ganzen Globus reisen. Warum der das jetzt an den Unfall festgemacht hat, weiß ich nicht, aber er sollte Recht behalten damit.
Hat er auf jeden Fall. Allgemein ist ja Ihre Karriere sehr mit Wagner verstrickt. Können wir mal kurz zurückblicken, wie Sie überhaupt zu Wagner gekommen sind?
Zunächst mal bin ich ja eigentlich ein Opera-Singer by accident, wie ich es gerne sage. Ich habe das nie vorgehabt. Ich wollte Kirchenmusiker werden und habe Kirchenmusik studiert und bin dann über Zufälle an die Singerei geraten. Bin dann per Zufall auch an Edda Moser geraten und Edda Moser brachte mir zu der zweiten Gesangsstunde, die ich bei ihr hatte, einen Satz Kopien mit und sagte, nehmen Sie das mal mit nach Hause, studieren Sie das, das werden Sie irgendwann singen. Und dann habe ich das mitgenommen, ich konnte überhaupt nichts mit anfangen, habe mir das zu Hause dann angeguckt. In die Hand gedrückt hatte sie mir, wie gesagt, zur zweiten Stunde, ein Schwert verhieß mir der Vater, also eine der Arien des Siegmund aus der Walküre.
Also ins kalte Wasser geworfen?
Ja, es war uns beiden klar, dass das zu dem Zeitpunkt noch viel zu früh war. Ja. Aber sie sagte, nehmen Sie das mal mit, gucken Sie sich das mal an. Das wird mal Ihr Fach werden. Und dann bin ich halt über Zufälle in einen Anfängervertrag geraten, habe am Badischen Staatstheater in Karlsruhe begonnen. Und nach einigen Jahren Berufserfahrung hat es sich dann halt ergeben, dass ich einige Angebote bekam, um in dieses Wagner-Fach einzusteigen. Und dann bin ich 1999 nach Mannheim gewechselt ans Nationaltheater und hatte dort innerhalb eines Jahres dann direkt 4 Rollendebüts mit Wagner-Rollen. Also da ging es dann direkt richtig los.
Also ein Mann mit Erfahrung und wir haben jetzt die Chance, ihn zu hören beim Ring in Melbourne, zum zweiten Mal aufgeführt, nach 3 Jahren wieder. Neil Armfield ist da der Mann der kreativen Stunde, sagen wir es mal so, und für die Musik zuständig ist Pitari Inkinen, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ein finnischer Künstler, ein finnischer Dirigent. Und die Produktion in Melbourne, was genau können wir da erwarten?
Was genau können Sie da erwarten? Sie können vor allen Dingen viele australische Sänger erwarten, die eine ganz, ganz tolle Leistung abliefern, die perfekt in dieses Repertoire reinpassen und wunderbar vorbereitet sind, super Stimmen, toll ihr Deutsch trainiert haben. Also ich bin schwer, schwer begeistert von den ganzen Kollegen hier. Es gibt ein paar internationale Kollegen, die dieses Ensemble ergänzen. Und ich glaube, alles zusammen haben wir hier tatsächlich ein erstes internationales Niveau.
Okay, und das zum zweiten Mal. Unterschiede für die, die das letzte Mal schon da waren? Ist es was Neues, was man sich angucken muss? Oder sagen Sie, ach nee, wenn man es schon mal gesehen hat, dann reicht's?
Ach, das ist ja immer so. Wenn so etwas wieder aufgenommen wird nach 3 Jahren, so eine Produktion, die entwickelt sich, die verändert sich. Sie ist natürlich in der Grundstruktur genau so geblieben wie vor 3 Jahren, aber es sind neue Sänger drin und es gibt neue Ideen. Einige Szenen sind umgebaut. Also ich finde, es lohnt sich immer, das wieder anzugucken, weil, wie gesagt, es entwickelt sich, es verändert sich und für gewöhnlich verbessert es sich, wenn es mal ein Weilchen gelegen hat.
Und schon eine kleine Vorausschau vielleicht oder auch für die, die es nicht schaffen, denn uns hören uns ja Leute aus ganz Australien zu, nicht nur aus Melbourne, die Armen, die es also verpassen werden. Für den Ring, da gibt es ja die verschiedensten Interpretationen. Wir haben vor uns gehört, die aus Seattle, die war eher mehr traditionell ausgerichtet. Dann gibt es die verrücktesten mit Baggern und bunten Neonkostümen. Was ungefähr erwartet den Hörer von der Aufführung her?
Den Hörer erwartet hier zunächst mal ein sehr minimalistisches Bühnenbild. Es gibt Armfield hat mit wenig Mitteln versucht, diese Atmosphäre für den Ring darzustellen. Und es geht ihm halt nicht drum, jetzt irgendeine märchenhafte Geschichte nachzuerzählen, sondern es geht ihm drum, das Verhältnis der Charaktere zueinander zu zeigen. Das ist wichtiger als die märchenhafte Geschichte.
Mhm. Und der Charakter, der sie auch geprägt hat beruflich, ist der Siegfried. Was genau für ein Typ ist der Siegfried? Erstmal, ist er schwer zu singen und was war er für ein Mensch gewesen oder wäre er für ein Mensch?
Ja, was für ein Typ ist Siegfried? Ich glaube eben, ich möchte lieber damit anfangen, was für ein Typ ist er nicht.
Okay.
Er ist nämlich nicht dieser Schlagetod und dieser Hau drauf, als der er oft und gerne gezeigt wird. Es lässt sich nicht von der Hand leugnen, dass er Mime umbringt und dass er auch den Drachen, den Fafner umbringt. Ja, er mordet, aber ich glaube, das ist juristisch gesehen kein Mord, sondern wahrscheinlich eher Tötung im Affekt. Also durchaus eine Sache, die moralisch sicherlich verwerflich ist, aber man hat doch ein gewisses Verständnis für die Art und Weise, wie Siegfried da aus der Haut fährt und tickt. Also durchaus ambivalent, aber er ist halt nicht dieser Schlagetod, sondern er ist eigentlich eine sehr sensible Figur und er versucht herauszufinden, er will wissen, woher er kommt. Und ich glaube, das ist letztendlich eine Frage, die doch jeden Einzelnen von uns auch beschäftigt. Wir wollen alle wissen, wo liegen unsere Wurzeln, wo kommen wir her, wer waren meine Eltern? Und ein Großteil der Erzählung in Siegfried selber, also in der Oper Siegfried, dreht sich darum, wo kommt er her? Wer war seine Mutter? Wer war sein Vater? Irgendwann im Laufe des ersten Aktes stellt er fest, dass Mime halt nicht sein Vater ist, sondern dass er ihn nur aufgezogen hat. Und er findet auch heraus, dass Mime das durchaus mit anderen, mit eigenen Interessen verfolgt, weil er will Siegfried instrumentalisieren. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern einfach nur mit der Möglichkeit, irgendwie an den Ring des Nibelungen ranzukommen. Das ist all das, was Mime treibt, nicht die Liebe. Und Siegfried selber, er findet halt raus, dass in der Natur Männchen und Weibchen den Kindern, die sie haben, den Jungen ähnlich sehen und er findet dann raus, ich sehe Mime überhaupt nicht ähnlich, also du kannst nicht mein Vater sein. Vor diesem Hintergrund findet das Ganze halt statt und als zweite Basis haben wir drin, dass er das Fürchten nicht kennt. Und irgendwann halt im dritten Akt die Frau trifft, die uns Männern ja alle früher oder später das Fürchten lehrt. Also ja. Ganz witzige Geschichte mit drin. Aber letztendlich zunächst und als großes Thema geht es darum, wo komme ich her und wer bin ich?
Was dir mein Vater nicht ist, wie fühl ich mich drum so froh? Nun ist es der frische Wald, nun erst lacht mir der lustige Tod, da der Barstige von mir schied und ich gar nicht ihn wiedersehen.
Aber noch zu Ihrer Person, denn mit Ihrer Frau, habe ich gelesen, gemeinsam unterrichten Sie auch noch Gesang, also Sie geben Ihr Können weiter.
Ja und nein, also wir haben zu Hause ein Studio gebaut jetzt, das meine Frau für Unterricht nutzt. Ich stehe da oft mit drin, werde mitgenannt, aber ich habe mit diesem Ding im Moment nichts zu tun, weil ich reise und unterwegs bin. Mhm. Aber meine Frau ist zu Hause und sie unterrichtet viel, macht viel Kinder- und Kinderchorarbeit daheim. aber auch bildet junge Stimmen aus, bereitet auf die Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen vor, arbeitet aber auch mit jüngeren oder erfahreneren Profis. Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache, die wir zu Hause halt betreiben, beziehungsweise die sie zu Hause betreibt und wo ich gerne mitmache, wenn ich denn mal da bin. Weil es macht nichts mehr Spaß, als zusammen zu unterrichten und einen Kollegen oder eine Stimme von zweierlei Ansätzen zu beobachten und zu verändern, hoffentlich zu verbessern.
Und es geht um die nächste Generation, die da heranwachsen soll, nicht nur an Sängern. Wir haben gehört, es sind viele junge Australier auch bei dieser Produktion dabei, aber natürlich auch beim Publikum, denn die Klassik hat ja schon ein bisschen zu kämpfen mit der biologischen Uhr, die da tickt.
Warum wird das Publikum immer älter? Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass viele junge Leute sich einen Opernbesuch nicht leisten können, dass der Opernbesuch an und für sich zu teuer ist. Das wiederum ist in Deutschland einfacher, weil die Preise nicht so hoch sind wie hier. Hier müssen die Preise anders gestaltet werden, weil durch die Tickets und durch Sponsoring, Privatsponsoring, das Ganze finanziert wird. Wir haben in den deutschsprachigen Räumen halt die Möglichkeit, dass Kultur staatlich subventioniert wird und dadurch in Deutschland, Österreich, Schweiz die Eintrittspreise wesentlich günstiger sind als hier. Und ich mache es auch daran fest, dass wir dort ein wesentlich jüngeres Publikum haben als insgesamt im englischsprachigen Raum. Mhm.
Also mehr staatliche Förderung. In Melbourne fließt ja sehr viel Geld in den Sport, vielleicht noch mal ein bisschen Geld in die Kunst.
Das wäre schön.
Das waren die letzten Worte in unserem Gespräch mit Stefan Finke. Nochmal die Daten der Ring. Es gibt noch Karten, ich habe mich erkundigt, also für die Spätentschlossenen, die doch noch Lust haben. Und es geht noch durch bis Dezember, und zwar bis zum 16. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und Sie schaffen es hoffentlich pünktlich zum Fest nach Hause, zur Familie.
Ich freue mich sehr drauf und meine Frau und die Kinder auch. Danke Ihnen.
Der muss von Liebe ein Sohn, müsste er nicht ganz nie mehr gleichen, gerade so behaglich, griesig und grau, klein und krumm, köpflich und hick und mit engen Ohren, riesigen Augen, freundlich im All.